Das ermutigt zuallererst die Frauen. Wir Männer konnten ja nicht dabei sein. Aber heute sind wir zusammen hier, sowohl Männer als Frauen, große, kleine, starke, schwache. Alle sind eingeladen, Gottes Gegenwart weiter zu feiern und zu nehmen als eine Realität. Ich möchte eine Frage stellen: Wer von euch hat schon mal ein Märchen aufgeschrieben oder eine Geschichte erfunden und sie in irgendeiner Weise zu Papier gebracht oder aufgenommen? Zeigt das mal, traut euch mal. Wer hat das schon mal gemacht in seinem Leben? So wenige. Es liegt vielleicht an der fehlenden Motivation, dass jemand gesagt hat, mach das doch mal, probier das doch mal aus. So eine Geschichte aufschreiben, es ermöglicht ja die Fantasie und das, was ich eigentlich so weitergeben möchte, mal festzuhalten, um dann der oder dem es gezielt weiterzugeben oder wie einen kleinen Schatz für sich zu behalten. Dass man sagt, das ist nur für mich. Das habe ich jetzt nur geschrieben für mich. Wir Menschen haben eine unglaubliche Kreativität, ob wir das zu Papier bringen oder ob wir vielleicht so Tagträumer sind, dass wir sagen, wir träumen uns etwas zurecht oder wir träumen uns wohin, weil die Situation, in der wir gerade sind, schwierig ist. Dann schließt man manchmal die Augen und sagt, ach, wenn ich jetzt dort wäre, und dann kommen die Bilder, kennt ihr das? Wir Menschen sind begabt. Du bist begabt. Mit so vielem ausgestattet. Viele von uns können noch riechen. Manche haben das Riechen verloren. Man kann schmecken. Wie großartig ist es, wenn man nach Hause gekommen ist als Kind von der Schule und man ist in seine Straße eingebogen und man kam dem Haus näher und es duftete, weil das Fenster gekippt oder sogar offen war und es duftete da einem schon dieser köstliche Geruch von einem köstlichen Essen entgegen. Diese Tage habe ich immer gefeiert. Ich habe auch andere Dinge gerochen. Gerüche oder Gerichte, besser gesagt, die nicht so meine Specials waren. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben aber zu essen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir sind beschenkt. Wir haben Kleidung. Und ich möchte noch einmal beten. Großer Gott, wir danken dir für alle Vielfalt, die du in unser Leben gelegt hast. Und Herr, wir danken dir, dass wir durch dich der Realität in dieser Welt begegnen dürfen, so wie sie ist, wie du sie siehst. Und darüber müssen wir uns nicht fürchten, denn du bist da und sagst, fürchte dich nicht. Herr Jesus Christus, wir bedürfen in jedem Bezug unseres Lebens deiner Hilfe und deinem Nahesein. Wir brauchen dein Wirken, Heiliger Geist, dass wir auf der Spur bleiben und dass wir das Erdachte und vielleicht Ersponnene immer wieder vor dir ablegen und deiner Wahrheit begegnen. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und das feiern wir heute Morgen erneut, an diesem Sonntag, dem Auferstehungstag, an dem Tag, wo du dem Tod die Macht genommen hast, für immer. Und wir erbitten für jeden Einzelnen von uns, dass du ihm nahe bist. Jetzt nahe kommst und unser Herz aufschließt für dein Wort. Amen. 2. Petrusbrief ist heute die Grundlage für die Predigt. Es steht im ersten Kapitel die Verse 16 bis 21. Und das ist die kleine Brücke mit der Frage, die ich vorhin gestellt habe. Habt ihr euch schon mal Geschichten ausgedacht? Hier geht es nämlich darum, dass der Apostel Petrus sehr großen Wert darauf legt, dass man nicht Fabeln und Mythen und irgendwelche erfundenen Dinge weitergegeben hat, sondern die Wahrheit. Ich lese also 2. Petrus 1 ab Vers 16.
Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihm erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her hergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Boah, was für eine Dichte, was für eine Weite und wie strahlt die Herrlichkeit Gottes da aus? Petrus weiß darum, dass seine Zeit von Gottes Seite her im Diesseits ein Ende findet. Er ist so in dem letzten Gehen auf dieser Erde gewesen. Und ihm war es wichtig, dass die Schwestern und Brüder weltweit hören von den Wahrheiten, die wirklich stattgefunden haben. Wir sind in einer verrückten Zeit, in einer Zeit, wo wir mit so viel angeblichen Wahrheiten konfrontiert werden, auch was christliche Inhalte angeht, was man tun darf, was man tun soll, was man vielleicht sein lassen soll, was geht, was nicht alles Platz hat darin. Es ist wichtig, je länger wir unterwegs sind auf dieser Erde, umso wichtiger ist es, dass wir Gottes Wort wirklich so nehmen, wie es uns in seinem Wort begegnet. Dieser Textabschnitt sagt, dass wirklich auch gar nichts in der Bibel sich wiederfindet, was Gott nicht autorisiert, gewollt hat, dass es so festgehalten wurde. Ja, von Menschen. Aber von Menschen, die sich durch den Heiligen Geist geführt wussten, geführt waren und entsprechend nicht in ihrer Autorität etwas zu Papier brachten, sondern ein göttliches Mandat trugen, tragen durften, tragen mussten. Denn manche Botschaft, die festgehalten wurde, das ist nicht leichte Kost. Wer sich mit Gottes Wort beschäftigt, braucht eine Brille. Die heißt für mich, ich brauche die Jesusbrille. Ich brauche die Jesusbrille. Wenn ich weiß, dass durch ihn der unsichtbare Gott sichtbar wurde, so steht es im Kolosserbrief, der unsichtbare Gott wurde in Christus sichtbar, erfahrbar, hörbar. Und erlebnisbar, ja, also dass ich ihn erlebe. Deswegen weiß ich, ich brauche die Brille Jesu, um das Wort auch im Alten Testament, und darauf bezieht sich Petrus, auf die alten prophetischen Schriften, auf das alttestamentliche Wort, dass ich es in rechter Weise an mein Herz lasse und verstehe als lebensgebendes Wort. Ein Beispiel. Wir kennen oder haben es gehört, dass es die 10 Gebote gibt. Du sollst nicht. Wenn du es so liest, kannst du ganz schnell in die Bedrohung geraten, dass du weißt, und ich weiß es in meinem Leben, dass ich gegen alle Gebote des 10 Gebote verstoßen habe in meinem Leben. Ich soll nicht und tue es doch. Wenn ich mit Jesus die 10 Gebote betrachte, dann sagt er mir, du brauchst nicht mehr jenes tun, was dich vergiftet, was toxisch ist, weil du durch mich und meinen Sieg es nicht mehr nötig hast. Du brauchst es nicht. Versteht ihr? Es ist ein ganz anderes Hineingehen. Hier begegnet uns jetzt folgender Inhalt. Kluge, ersonnenen Legenden sind wir nicht gefolgt. Ich finde das wichtig, dass du weißt und ich weiß, nur wenn ich mich in der Bibel auskenne, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich anfange mit anderen, vielleicht neu zu sagen, lasst uns die Bibel aufschlagen und lasst uns miteinander lesen. Nur dann werde ich auf dem Weg merken, ob jemand mit einer Legende, mit einer Fabel, mit einem Märchen um die Ecke kommt, mir aber einflößen will, dass das sich sehr wohl mit dem Wort Gottes deckt und wunderbar ist. Ich lade heute Morgen ein und bin selbst eingeladen, dem Bibelsonntag, der heute ist, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, heute ist Bibelsonntag, der Bibel neu euer Herz zu öffnen. Und es nicht zu verstehen als etwas, das wir jetzt, wer weiß, was für eine Schwernis auferlegt, sondern es ist im Grunde genommen wie das Trainingslager eines Athleten, einer Athletin. Nur da, wo ich im Training bleibe, da, wo ich im Training bleibe, da, wo ich weiß, auch wenn es mir schwerfällt heute, ich muss meinen Schweinehund hochkriegen und ich will im Training bleiben, erlebe ich, dass ein Feinschliff in mein Leben kommt. Eine Veredelung, dass ich merke, es macht was zuallererst mit meinem Wesen. In dem Text ein wenig davor, da wird etwas von Selbstbeherrschung gesprochen, auch was letzten Sonntag auch schon Thema war, von einem festen Ausharren, von einer Festigkeit und einer Gottesfurcht, einer Ehrfurcht vor Gott, die wächst, das Erstauntsein über Gottes Fülle, über Gottes Größe. Und es zeigt sich, dass Liebe in mir Raum greift, eine Liebe, die von Gott kommt, die nicht von mir kommt. Wenn ich in Gottes Wort lese, wenn ich mit anderen zusammen Gottes Wort lese, dann werde ich merken, was ist Legende, was ist Märchen, was ist Tradition, die einfach über Jahrhunderte weitergegeben wurde und deswegen irgendwie kirchlich hochsteht. Und was ist wirklich wichtig? Für mein Leben, für das Gestalten meines Lebens. Das ist Petrus so wichtig und er sagt, die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus ist das, was wir euch wissen lassen wollten. Wir haben sie mit eigenen Augen gesehen und erlebt. Glaube an den lebendigen Gott hat immer was mit Lebendigkeit des eigenen Weges zu tun. Es ist nicht außerhalb von mir, sondern es ist etwas, was mir geschenkt wird durch Bezeugung, durch Menschen, die mir das weitergegeben haben, die frohe Botschaft des Evangeliums. Und es durfte Platz nehmen in mir, in meinem Herzen, in meinem Denken. Und es schenkt mir den Zugang, es anderen zu formulieren. Glaube, der nicht ein geteilter Glaube ist, ist ganz schnell ein Irrglaube. Glaube ist immer ein Geschenk, was zum Mitteilen da ist. Das hat was mit dem Mitmenschlichen zu tun. Gott liebt es, wenn wir dem Mitmenschen den Glauben, den wir erleben, weitergeben. Petrus hat schlicht das weitergegeben, was er mit Jesus erlebt hat. Und du und ich, wir dürfen das Wagnis eingehen, das weiterzugeben, was wir mit ihm erleben. Denn Gott ist ja nicht nur damals ein sprechender Gott gewesen, ein handelnder Gott, ein gebender Gott, ein schützender Gott, sondern Gott ist heute in gleicher Weise mit dir und mir, wenn ich mich darauf einlasse, unterwegs. Und das darf aus meinem Herzen zum anderen überfließen. Warum fällt einem das so schwer? Hier und da. Warum versiegt die Freude zu sprechen, wenn es zum Thema Glauben kommt? Ich habe heute Morgen eine Andacht gehört im Rundfunk. Und das war ganz interessant. Der Pfarrer oder Diakon, ich weiß gar nicht, wer es war, sprach davon, dass er eine Freundin hat, die sich verabredet hat, ein Date hatte mit einer Person, die sie kennenlernen wollte. Und die fanden sich ganz sympathisch. Und die haben sich dann mehrfach getroffen und es schien so, als ob daraus vielleicht eine Partnerschaft werden kann. Und an dem dritten oder vierten Treffen sagte sie an dem Abend: Ich will dir mitteilen, dass ich ein gläubiger Mensch bin. Daraufhin nahm diejenige seine Jacke, stand auf und ging. Harte Nummer. Was danach noch erzählt wurde, war nicht so. Aber das habe ich für mich behalten. Ich habe gesagt, das ist etwas, was zur Realität gehört. Wenn Christus uns wissen ließ, dass in ihm die Macht ist, in ihm die Stärke, in ihm der Sieg, in ihm alles. Und wir Augenzeugen sind, weil wir es in unserem Leben erlebt haben und weiter erleben dürfen. Dann hat das in dem Bezeugen auch immer die Seite, dass es auch bei dem anderen oder der anderen auf Ablehnung stößt. Aber das sollte dich nicht abhalten. Das sollte uns nicht abhalten. Wir sollten anfangen, es anders im Leben zu trainieren. Den Eindruck habe ich ganz stark. Wir als Gemeinde hier vor Ort, in dem Unterwegssein unter der Woche, ich glaube, wir dürfen neu trainieren, unseren Glauben zu bezeugen. Indem, dass ich das lebe, was Christus mir sagt in seinem Wort. Indem, dass ich es aber auch teile. Und zwar nicht so: Du, ich habe gehört, dass jemand das und das, so wie ich jetzt die Geschichte mit der Frau erzählte, sondern dass ich sage: Ich, Olaf, habe mit Gott diese Erfahrung gemacht. Und das möchte ich einfach mit dir teilen. Und dann passiert etwas. Dann passiert nämlich, dass die Herrlichkeit und Ehre Gottes größer wird in meinem Leben. Dass ich das, was ich ihm zutraue, größer wird und nicht kleiner. Dass ich das, was ich dann erwarten darf, dass es etwas mit der Herrlichkeit zu tun hat. Und als ich das vorhin ließ, ist mir ja klar gewesen, das, was Petrus beschreibt, hat er tatsächlich erlebt. Er spricht von dem Berg, er spricht, unter anderem steht es in Matthäus 17, von dem Berg der Verklärung. Er, Jakobus und Johannes waren mit auf den Berg genommen worden mit Jesus. Und da haben sie etwas erlebt, was er wie folgt beschreibt. Und er wurde, Christus, Jesus, vor ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschatteten sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Bis hierhin. Petrus bezeugt etwas, was er mit Jesus erlebt hat. Wann war dein letztes Bezeugen, was du mit Jesus erlebt hast? Vor Menschen, die diesen Weg noch nicht kennen. Die eigentlich schreiend sind. Und Maike, du hast es vorhin gesagt, man muss hier nur einmal die Tagesschau anschauen, dann sieht man, wie viele Menschen schreiend sind und in ihrer Verzweiflung die Hände heben und nicht wissen, wo finden wir die Hilfe. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Er ist der Hüter seines Volkes, der niemals schläft, weil er wacht. Diese Welt wird durch Lichtträger, die mit Christus unterwegs sind, auf den Weg gebracht. Die Jünger, die drei, erlebten das, was Herrlichkeit wirklich es vorsichtig umschreibt. Die Herrlichkeit auf dem Berg, die Verklärung Jesu, dieses, dass er in Licht tatsächlich ganz und gar hell war, weißer als Schnee, und diese Zusagen von Gottes Seite, die sind von uns nicht in Vergessenheit zu führen. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das fehlt interessanterweise bei Petrus, auf ihn hört. Das Hören ist entscheidend. Höre ich auf die Stimme meines Herrn? Unterscheide ich sie von anderen Stimmen? Hier haben sie die Stimme Gottes hören dürfen, der über seinem Sohn das aussprach und damit ihm die Autorität gab, erneut gab, als Sohn des Allerhöchsten, höher als alles. Deswegen das Treffen mit Mose und Elia, die für die Gesetzeszeit steht, der Mose, und die Prophetenzeit Elia. Und sie stärken förmlich und bestätigen das Mandat, was Gott spricht. Jetzt kannst du natürlich sagen, der sich vielleicht ein wenig auskennt, Mensch, die Freunde, die müssen doch schon viele, viele Jahrhunderte tot gewesen sein, Mose und Elia. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, wenn Gott will, dann gibt er Impulse aus der Ewigkeit. Weil die, die in der Ewigkeit sind, gehen durch die Zeit ganz anders als wir. Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und wenn er etwas festmachen will, und hier war es ja weltbewegend einmalig, dass dieses Geschehen, dass Christus Jesus den Weg nach Golgatha gehen wird, dass Christus Jesus, der Sohn Gottes, meine Schuld auf sich nehmen wird, dass Jesus Christus die Herrlichkeit verlassen hat, um mir und dir zu dienen, dass er es ist, der das Wohlgefallen des Vaters hat, und dass er es ist, der einzig zu hören ist von uns. Durch die Kraft des Heiligen Geistes sollen wir verstehen, was er in unser Leben hineinspricht und hineinwirkt. Und das ist viel. Es passiert jeden Tag. Mit jedem Atemzug sagt er eigentlich zu dir und mir, ich habe dir Leben gegeben. Bei jedem Atemzug. Ich weiß nicht, ob du ab und zu mal an deinen Puls fühlen musst. Das müssen manche regelmäßig, die haben sogar Geräte dafür. Oder der Herzschlag, Blutdruck, Bluthochdruck. Jede Regung ist Geschenk von Gott. Und jedes, was in dir so kostbar ist, ist im Grunde genommen ein Spiegel dessen, was noch in viel, viel großartiger Weise die Herrlichkeit Gottes beschreibt. Aber du bist dabei. Du und ich, wir müssen nicht außen vor bleiben. Sondern er nimmt uns in diese Liebe und in diese Herrlichkeit mit hinein. Und wir haben neulich als Ältestenkreis darüber gesprochen, diese Herrlichkeitsmomente. So Momente, vielleicht kennst du sie, ich hoffe, jeder kennt sie von uns. Dass du so von der Liebe Gottes erfüllt bist. Dass du so merkst, Gott ist so jetzt da an meinem Herzen. Und er tut mir so gut, dass du sagst, das möchte ich gar nicht verlassen. Ich würde jetzt auch gerne Hütte bauen. Da möchte ich gar nicht mehr raus. Gott ist ein Gott der Treue. Gott ist ein Gott, der hier in diesem Text durch Petrus sagen lässt, jedes prophetische Wort behält Gültigkeit im Wort Gottes. Und das, was er über deinem Leben ausgesprochen hat, und was spricht er aus? Er spricht Frieden aus. Er spricht zu dir und deiner Geschichte, obwohl er deine Geschichte kennt, meine Geschichte. Er spricht aus, ich liebe dich und ich habe mich in Liebe für dich entschieden. Und ich möchte, dass du meinem Weg vertraust und dass du verstehst, tu nichts hinzu und lass nichts weg. Fang nicht an, Gottes Wort für dich sozusagen in relevante und unrelevante Abschnitte aufzuteilen. Oder vielleicht noch, dass du Dinge dazu tust, was da gar nicht steht. Ich lade uns ein, der Kraft des Wortes Gottes neu zu vertrauen und seiner Liebe gewiss zu bleiben. Darüber bist du ansteckend. kannst machen, was du willst. Du wirst ansteckend sein. Und das ist die beste Ansteckung, die wir haben können. Menschen für Jesus ansteckend zu ihm zu bringen. Amen.